Ja, wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Es ist das Thema Musik in der Gemeinde. Wir haben ja auch hier dazu die Ausbildung angefangen und ich möchte mit euch heute früh ganz kurz in knappen Zügen ein paar wichtige Eckpfeiler dieser Sache von Musik in der Gemeinde angehen und durchschauen. Denn zu diesem Thema gibt es, wie ihr wahrscheinlich wisst oder viele von euch auch es bekannt ist, gibt es viel Durcheinander. Es ist ein explosives Thema. Es ist ein Thema, wo es viele Experten gibt und die zumindest meinen, sie sind ein Experten. Und jeder hat eine Meinung zu diesem Thema, zu diesem emotionalen Thema. Und doch haben die wenigsten irgendwie sich mal wirklich damit beschäftigt, was sagt denn die Schrift eigentlich wirklich über Musik? Und die Schrift ist nicht still geblieben. Gott hat sich natürlich offenbart auch zu diesem Thema. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass alle, die hier heute früh sitzen und zuhören, dass ihr alle wisst, dass die Schrift allgenügsam ist, oder? Die Schrift ist allgenügsam. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Schrift für alles Genüge ist. Für alle Dinge, die unser Glaubensleben, aber auch unser normales Leben anbetrifft, hat die Schrift im Prinzipien genügend Informationen und genügend Offenbarung bekommen, dass wir wissen, wie wir leben sollen. Das ist ein wichtiger Aspekt, mit dem wir dieses ganze Thema Musik auch heute in dieser kurzen Andacht beobachten wollen. Ja, das ist der Anfang, der Grundstein von all diesen Sachen, denn das bedeutet, wenn wir uns die Frage stellen, was tun wir denn in der Gemeinde, wenn es zum Thema Musik kommt? Ratet mal, wo wir hingehen, zur ersten Quelle. Wir gehen zur Schrift. Zur Schrift alleine, denn sie ist genügsam. Hier hat Gott sich offenbart, das, was ihm wohlgefällig ist. Wir gehen nicht zur Psychologie, nicht zur Soziologie, nicht zu Musikwissenschaften, nicht zu sonst irgendwelchen Dingen in allererster Linie, sondern wir gehen in allererster Linie zur Schrift. Und das ist wirklich der Knackpunkt bei dem Thema Musik. Denn aus eigener Erfahrung, und vielleicht habt ihr das ja auch schon miterlebt, wenn es um dieses Thema geht, wie oft hat man denn wirklich die Bibel offen? Wo man wirklich hinschaut und sieht, was hat denn Gott wirklich gesagt? Sondern es gibt oft irgendwelche Themen, die erfahrungstheologisch bedingt sind. Irgendwelche Jugendlichen, die irre gegangen sind oder irgendwelche Bücher, die man gelesen hat, die irgendwelche Aussagen machen und die, auf die man sich dann jetzt hier stützen möchte, um dieses Thema anzugehen. Aber das ist wirklich ein großes Problem. Es ist immer sehr schlecht, Überzeugungen zu haben, die rein aus Überzeugungen gewonnen wurden. Also irgendjemand ist von irgendetwas überzeugt worden. Das ist dann auch meine Überzeugung geworden. Aber es ist nicht wirklich von Gottes Wort ausgekommen. Und das, meine ich, ist wirklich das grundlegende Problem bei diesem ganzen Thema Musik in der Gemeinde, ist, wir wissen einfach nicht mehr, wo wir überhaupt hingehen sollen, wenn es zum Thema Musik in der Gemeinde geht. Mit all dem im Hinterkopf möchte ich euch einen ganz kleinen Einblick, und das ist wirklich ein kleiner Einblick, in das geben, was die Schrift zum Thema Musik zu sagen hat. Wir werden uns heute vier Punkte anschauen, vier Eigenschaften von der Musik in der Gemeinde, die wir hier aus Gottes Wort finden. Und da möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Stellen, die hier relevant sind. Und es gibt noch viele andere Stellen, die man auch mit beachten sollte. Wenn euch das wirklich interessiert, könnt ihr euch heute bei Daniel mit in den Unterricht setzen und euren anderen Unterricht schwänzen. Nein, nicht wirklich, aber ihr könnt euch dann die Musikdienstausbildung mal anschauen. Weil Daniel wird heute genau dadurch gehen. Er wird sich alle Stellen im Neuen Testament anschauen, die zum Thema Musik was zu sagen haben. Und wir werden uns Teil von diesen vieren, die wir heute anschauen, sind aus diesen vielen neutestamentarischen Stellen. Also diese vier Eigenschaften der Musik in der Gemeinde, die wir in der Schrift finden, ist erstens, dass Gott zeigt uns hier, dass Musik in der Gemeinde ein Gebot ist. Ja, das ist vielleicht interessant, haben noch nie so gehört. Gott gebietet, dass wir ihm singen und ihn lobpreisen. Wir werden uns hier 1. Chronik speziell anschauen, 1. Chronik 16. Und dann zweitens finden wir, dass Musik in der Gemeinde Teil unserer Anbetung ist. Ja, es ist wichtig, dieses Wort Teil unserer Anbetung. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Dann werden wir sehen, dass Musik in der Gemeinde auch ein Verkündiger ist. Die Musik dient dazu, um Gottes Wort zu verkündigen. Da werden wir uns Kolosser 3, 16 bis 17 in aller Kürze anschauen. Und dann werden wir noch sehen, dass Musik in der Gemeinde auch ein Seelsorger ist. das ist vielleicht auch etwas, über was wir noch nie so wirklich darüber nachgedacht haben. Musik in der Gemeinde hat einen seelsorgerlichen Aspekt. Wir werden uns dazu Epheser 5, die Verse 11 und bis 21 anschauen. Auch in aller Kürze. Also Musik in der Gemeinde ist Gebot Gottes. Vielleicht habt ihr schon mal die Aussage gehört, Gott liebt gute Musik. Oder Gott liebt Musik. Und das ist nicht frei erfunden. Das ist wirklich so, wie es ist. Denn wer hat denn die Musik erfunden? Gott ist derjenige, der diese Fähigkeit erfunden hat, dass Schallwellen in unserem Gehirn transferiert werden, so dass wir etwas mit diesen Schallwellen anfangen können und die Musik verstehen können. Verstehen können, was es sagen möchte. Er schenkt uns diese Fähigkeit, Musik wahrzunehmen. Er schenkt aber auch die Gaben, um Musik zu spielen. Die Leute, die Musik spielen können, die sind befähigt worden von Gott, das zu tun. Denn was haben wir in unserem Leben empfangen, was wir niemals von Gott bekommen haben? Wir haben alles bekommen. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, ist von Gott gemacht worden und gegeben. Und so eben auch die musikalischen Gaben. Er hat uns die Gaben und die Fähigkeit gegeben, um Musik zu spielen und zu verstehen. Und Gott liebt es, wenn gläubige Menschen ihre Stimmen und ihre Instrumente zu seiner Ehre erheben. Und das möchte ich gleich beweisen, dass das wirklich so ist. Also er ist die Quelle und das Objekt der Musik. Er ist aber auch derjenige, der es gebietet. Gott gebietet allen Gläubigen, ihm zu singen und ihm zu spielen. Und hierzu gibt es eine Vielzahl von Stellen, wovon wir uns heute nur eine anschauen werden. Und das ist 1. Chronik 16, Vers 9. Ich bitte euch, eure Bibeln dahin aufzuschlagen. 1. Chronik 16, Vers 9. Dort steht in ganz kurzen und knappen Worten, aber sehr eindeutig, singt ihm Lob, singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Und diejenigen, die sich ein bisschen nun mit Hermeneutik schon beschäftigt haben oder mit Bibellesen mit Gewinn, denen ist vielleicht bewusst geworden, dass das nun keine direkte Anrede an dich jetzt nun ist. Ja, das ist natürlich die Anrede an Asaph und seine Männer. Aber ich möchte euch zeigen, dass das im Grunde ein Prinzip ist, was sich bis heute auch noch durchzieht. Weil in diesen Versen und in vielen anderen macht Gott deutlich, dass er Musik in seiner Gemeinde von seinem Volk möchte. Er möchte, dass wir mit Musik ihn loben und preisen. Nun könnte man hier in 1. Chronik 16, Vers 9 das lesen und sagen, ja, hier steht ja was von Singen. Hier steht ja nichts von Instrumenten. Wenn wir uns den Kontext anschauen von dem, an wen hier dieser Befehl in erster Linie ergeht, ist es sehr deutlich. Hier geht es nicht alleine nur um das Singen mit Stimmen. Hier geht es um alles. Hier geht es um das Singen mit Stimmen. Hier geht es um das Spielen mit Instrumenten. Denn der Befehl ergeht an Asaph und seine Männer. Wer war Asaph? Asaph war der Musikleiter unter David. Er war derjenige, der Oberlevit, der Obermusiker, der alle geleitet hat, alle 288 Musiker, die es damals gab, angeleitet hat und sie befähigt hat, noch besser zu spielen. Er war der Musikleiter. Und ein paar Verse vorher, in Vers 5, wenn ihr euch das kurz anschaut, sehen wir, wer diese Musiker alles sind, mindestens. Sie sind Leute, die auch Harfen spielen und Lauten und Zimbeln und Trompeten. Also wenn Gott hier den Auftrag gibt in 1. Chroniker 16, Vers 9, singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern, ist hier nicht nur das Stimmliche gemeint, sondern da ist wirklich alles das gemeint, was in diesen Kontext kam mit Asaph und seinen Brüdern. Auch die Instrumente. Es war aber nicht nur ein Auftrag an ihn persönlich, sondern er erging wirklich an alle Musiker dadurch. Asaph war der Oberleiter. Seine Brüder waren die Mitleviten, die das auch mitgeleitet haben. Und somit erging es an die anderen Musiker. Wie gesagt, es gab 288 davon, wir werden das noch lesen. Und es erging dann dadurch auch an die Gemeinde. Denn diese 288 Musiker, die hatten den Auftrag, um den Tempelgottesdienst zu bedienen. Das heißt, das, was sie tun sollten, Gott zu loben und zu preisen und zu singen, sollte sich auf die Gemeinde auswirken. Sie sollten Gott loben und preisen. Mit Musik und mit Gesang. Sie sollten den Lobgesang von Gottes Volk anleiten. Und dieser Auftrag hat sich noch nie geändert. Es gibt keine Bibelstelle im Neuen Testament, die das irgendwie aufhebt. Die irgendwas Neues zeigt. Die zeigt, Gott hat schon immer gesagt, ihr solltet das so und so machen. Jetzt aber sage ich euch, heute geht es ganz anders. Das finden wir nicht. Das heißt, dieser Auftrag an Gottes Volk, ihm zu Lob singen und zu Lobpreisen, hat sich nicht geändert. Es ist nun interessant, wenn wir uns nochmal diese Stelle in 1. Chronik 16 anschauen, weil Gott gibt uns hier zwei Gründe, weshalb wir ihn loben und preisen sollen. Und das hat sich auch heute nicht geändert und deswegen ist es wichtig für uns. Schauen wir uns die Stellen nochmal an. Lass uns Vers 8 im Besonderen anschauen. 1. Chronik 16, Vers 8. Da steht dann: Dank dem Herrn, ruft seinem Namen an, macht unter den Völkern seinen Taten bekannt. Und dann Vers 9, der Auftrag: singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Und Vers 10, rühmt euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Hier finden wir ein paar interessante Dinge, die Gott uns gibt, weshalb wir ihn loben und preisen sollen. Er sagt hier erstens, weil er etwas getan hat. Schaut euch Vers 8 nochmal an. Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern was bekannt? Seine Taten. Gott hat etwas getan und aufgrund von dem sollen wir ihn Lob singen und Lob preisen. Nun, was hat denn Gott getan in dem Kontext von Israel? Gott hat unglaublich viel getan. Er hat große Wunder getan. Er hat sein Volk aus der Sklaverei heraus gerettet. Er hat ihnen Sieg über seine Feinde gegeben. Das hört sich doch alles irgendwie bekannt an, oder? Hat Gott dich aus der Sklaverei, von der Sünde heraus gerettet? Hat Gott dir Sieg gegeben über Sünde, die du nie besiegen konntest? Er hat dir auch seine Anweisungen gegeben und seine Offenbarung, so wie Israel eben auch. Und das war alles der Grund, weshalb Israel ihn loben und ihn preisen sollte. Sollten wir nicht dann auch eben ihn loben und preisen für alles das, was er getan hat? Das ist der erste Grund, den Gott hier gibt in 1. Chronik 16, weil er etwas getan hat. Den zweiten Grund, den er gibt, sehen wir gleich weiter. Sagt: Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm Lob, singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Und dann weiter, Vers 10, rühmt euch seines heiligen Namens. Also wir sollen Gott Lob preisen, nicht nur, weil er etwas getan hat, sondern auch, weil er etwas ist. Für all seine Eigenschaften. Gott ist heilig, Vers 10. Hier geht es um sein Wesen. Wir sollen Gott loben und preisen, nicht nur, weil er unser tagtägliches Brot ist und weil er unser tagtäglicher Seelsorge ist und weil er uns täglich neues Leben schenkt, sondern einfach auch für das, was er ist und wer er ist. Gott ist groß und herrlich. Und da macht es natürlich nur Sinn, dass wir ihm alle Ehre geben und Lob preisen. Und so gebietet Gott seinem Volk, ihn anzubeten durch Lieder, durch Gesang, durch Musik, weil er all diese Dinge getan hat und weil er all das ist. Und das macht Musik zu keiner Option in einer Gemeinde. Es ist Gottes Gebot. Und wir sehen das beiläufig auch noch, dass das Musik schon ewig existierte. Musik gab es schon immer. Hiob, was da kann man sich drüber debattieren, ob es wirklich das erste Buch ist, was geschichtlich beziehungsweise was die Menschengeschichte zuerst aufzeigt. In Hiob 38, Vers 4 lesen wir von einem Punkt in der Geschichte der Welt, wo die Engel Gott loben und preisen, während Gott die Welt erschafft. Also das ist wirklich so nah, wie es nur an die Erschaffung der Welt herangehen kann. Und wir sehen, dass an diesem Punkt die Engel schon ihn loben und preisen. Und dann finden wir in Offenbarung 5 und Offenbarung 14 und weiter in die Offenbarung hinein, was das Ende unserer jetzigen Zeit, die wir kennen, beschreibt. Dort finden wir auch wieder Lobpreis und Gesang. Also wir sehen die ganze Spannbreite der menschlichen Existenz und der Existenz in dieser Welt ist mit Musik eingeklammert. Und dieses Gebot, das Gott hier gibt in 1. Chronik 16, Vers 9, wurde von den Gläubigen so ernst genommen, dass es unter David eine unglaubliche Maschinerie und ordentliche Anbetung gab, die diesen Zweck erfüllen sollten. Und wie gesagt, da gab es 288 Leviten, die dafür abgestellt waren, genau das zu tun. Schlag mal 1. Chronik 25 auf. Dort finden wir in Vers 7 und Vers 8 eine Beschreibung davon. Und diese ganze Beschreibung von wie das ausgesehen hat, finden wir in 1. Chronik 15, in 1. Chronik 16 und in, wie gesagt, 1. Chronik 25. In 1. Chronik 25, Verse 7 bis 8 steht: Und die Zahl samt ihrer Brüder, aller, die im Gesang für den Herrn, achtet auf diese Worte, die für den Gesang, die im Gesang für den Herrn geübt und kundig waren, betrug 288. Sie warfen das Los, aber das Los über ihr Amt, der Jüngste wie der Älteste, der Kundige wie der Schüler. Hier finden wir so viele interessante Dinge drin. Wie hat der Dienst ausgesehen? Wie ernsthaft nahm Gottes Volk diesen Auftrag, um Gott zu Lob singen und zu Lob preisen? Sie nahmen es sehr ernst. In der ersten Linie waren das Leviten. Das waren 288 Leviten. Wer waren denn die Leviten? Sie waren Gott gewidmet. Das waren diejenigen, die sich für den Tempelgottesdienst abgestellt hatten und die aber auch theologisch ausgebildet waren. Sie waren theologisch ausgerichtet. Und unter diesen Leuten sollte David 288 Männer aussuchen. Und diese Männer sollten geübt und kundig sein. Wir sehen hier auch am Ende von dem Vers, in Vers 8, dass sie Kundige wie Schüler waren. Das heißt, es gab Lehrer und Schüler. Es gab Menschen, die noch nicht so weit waren und andere, die sie dahin geführt haben. Das war, wie dieser Lobpreis Gottes aufgebaut war unter David. Es ist wirklich bemerkenswert zu sehen, dass es diese Dynamik gab von Schüler und Lehrer. Da musste etwas gelernt werden. Es war nicht nur einfach genug, dass man etwas machen konnte, dass man irgendwelche Gaben hatte, sondern hier musste auch etwas zur Ehre Gottes passieren. Und dasselbe Bild sehen wir dann auch in der nächsten Generation. Das ist vielleicht noch interessanter. Da könnt ihr 2. Chronik Kapitel 7 aufschlagen. Das ist ein anderer wichtiger Aspekt, wenn es um Thema Musik geht. Hier finden wir diese gleiche Sache, die David aufgebaut hat, als Resultat von dem Gebot Gottes, finden wir wieder in 2. Chronik 7, in der nächsten Generation unter Salomo, und zwar bei der Einweihung des Tempels. Schaut euch mal 2. Chronik an, Kapitel 7, Vers 6. Die Priester aber standen auf ihren Posten, und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen, um den Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, bliesen die Priester ihnen gegenüber die Trompeten und ganz Israel stand dabei. Das ist der Kontext hier von der Einweihung des Tempels. Und was passierte bei der Einweihung des Tempels? Gott kam in den Tempel. Seine Herrlichkeit erfüllte den Tempel. Nun, was passiert, wenn Menschen in Gottes Tempel sind, die Dinge tun, die ihm nicht gefallen? Wisst ihr noch? Bitte? Die fallen tot um. Oder die werden aufgezehrt von Gottes Feuer. Das ist, wie es damals war. Ich glaube, Gottes allgemeine Gnade sorgt dafür, dass es heute nicht passiert. Ansonsten wären wahrscheinlich viele Gemeinden ohne Pfarrer. Oder ohne Musiker. Und ohne Musiker. Aber was hier an dieser Stelle interessant ist, ist wirklich, dass die Art und Weise, wie David das aufgebaut hatte, diese 288 Musiker mit Schülern und Lehrern, mit geübten Instrumentalisten und Sängern und mit ganz vielen unterschiedlichen Arten von Musikern. Es gab wirklich eine ganze Bandbreite von Instrumenten und diese wurden auch zur Tempelweihe eingesetzt und Gottes Herrlichkeit erfüllte den Tempel. Was sagt das über die Art und Weise aus, wie David die Musik hier geführt hat? Es war Gott gefällig. Wäre es nicht gewesen, wäre entweder Gott nicht im Tempel erschienen oder die wären nicht mehr da gewesen danach, die ganzen Musiker. Also wir konnten sehen, dass Gott nicht nur der Geber von Musik ist und seinen musikalischen Gaben, die er den Menschen gibt, sondern er hat auch den Gläubigen geboten, ihm zu Lob singen und zu preisen und das auf eine Art und Weise, die ihm gebührt. Gott ist herrlich und groß und aller Ehre wert. Und somit ist es doch verständlich, dass die Musiker und die Leute, die dafür abgestellt wurden, ihr Bestes geben, um den Besten zu ehren. Vielleicht könnte man fragen, dass wenn ich diese Gabe von Gott bekommen habe und ich fühle oder diese Bestätigung bekommen habe, dass das mein Auftrag in der Gemeinde ist, Musik für Gott zu spielen, und ich tue es nur halbherzig, Was sagt das über mein Verständnis von Gott aus? Über meinen Lobpreis? Ist Gott nicht mein Alles wert? Ich denke, das ist was hier aus dieser Stelle auch deutlich rauskommt. So wie die aufgebaut wurden, so wie der Musikdienst damals gelaufen ist, sollte auch das widerspiegeln, wer Gott ist. Es sollte eine Art Exzellenz sein. Es sollte herrlich sein, so wie Gott auch herrlich ist. Und was hat das für uns heute zu bedeuten? 1. Chronik und 2. Chronik sind nicht Vorschreibungen für, wie Gemeinde aussehen soll. Es ist Geschichte. Es ist, wie Israel es gemacht hat. Aber wir können Prinzipien davon ableiten, die doch sehr interessant sind. Das erste ist, dass wir sehen, dass Musik und Anbetung in der Gemeinde durch Musik nicht optional ist. Zweitens sehen wir, dass es ein wichtiger Dienst in der Gemeinde ist. Es wurde strukturiert und organisiert. Es war kein Wünsch-dir-was-Konzert, wo Hananiel gesagt hat, ich würde gern dieses Kinderlied mal gern wieder singen, was ich früher mal von meiner Mutter gehört habe, und können wir das nicht heute machen? Und die Leute würden einfach sagen, na okay, gut, ich weiß zwar nicht, wie ich das spielen soll, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das war nicht so. Es war strukturiert und vollkommen aufgebaut. Und so sollte es auch heute sein, denn Gott hat sich nicht geändert. Musik in der Gemeinde sollte in ihrer Art und Weise das widerspiegeln, was wir anbeten. Das heißt Gott, er ist strukturiert, er ist exzellent, er ist heilig, er ist gut. Musik in der Gemeinde sollte die Tiefe und die Höhe von Gottes Wort auch wiedergeben. Das werden wir gleich noch in den neutestamentarischen Stellen sehen. Musik in der Gemeinde ist ein Dienst zur Verherrlichung des Herrn. Das heißt, er ist das Objekt. Und Musik in der Gemeinde hat etwas mit Kunst zu tun, im Sinne von, dass die Musiker nicht passiv sind und dass die Leute auch nicht passiv sind. Es geht nicht darum, sich berieseln zu lassen mit irgendwelcher Musik. Es ist allgemein Gesang. Alle sind dazu beschäftigt, damit dabei zu sein, Gott zu ehren und zu preisen. Nun, das bringt uns zur zweiten Eigenschaft, die wir auch aus 1. Chronik herausfinden können. 1. Chronik 16, Vers 23 können wir da uns ganz kurz anschauen. Musik in der Gemeinde ist Teil unserer Anbetung. Nun, wenn ihr das Wort Anbetung hört, dann werdet ihr wahrscheinlich gleich an Musik denken. Ja, weil heutzutage verbindet man das eine mit dem anderen, als wäre das eine das andere. Aber die Schrift macht es deutlich, dass Musik nur ein Teil unserer Anbetung ist. Und zwar ein kleiner Teil unserer Anbetung. 1. Chronik 16, Vers 23. Singt dem Herrn alle Welt, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Tag für Tag. Musik ist Teil, oder die Anbetung Gottes durch Musik ist Teil unseres täglichen und ständigen Lebens. Unserer täglichen und ständigen Anbetung Gottes. Das wusstest du schon, ja? Dass Musik und Anbetung zusammengehören und dass es täglich sein sollte. Aber es ist auch wirklich hier das ist wichtig, dass wir deutlich und biblisch korrekt sind. Denn, wie gesagt, Musik ist wirklich nur ein Teil unserer Anbetung. Was macht denn Anbetung alles aus? Wenn ihr das Wort Anbetung hört, was bedeutet Anbetung denn eigentlich? Gott gibt uns im Alten Testament eine gute Beschreibung davon, was Anbetung bedeutet. In 5. Mose 10, Vers 12 bis 13, ein wichtiger Vers, der uns daran erinnert, was das alles bedeutet, Gott anzubeten. Es ist auf eine Art und Weise, Mose schreibt hier auf eine Art und Weise wie ein Katechismus, mit einer Frage und einer Antwort. Die Frage fängt an in Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Und dann kommt gleich die Antwort darauf. Als nur, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du ihn in allen seinen Wegen wandelst, dass du ihn liebst und dem Herrn, dein Gott, dienst mit deiner ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Nun, diejenigen, die in der Musikdienstausbildung sind, die kennen das schon, ja, diese fünf, das kann man einer Hand abzählen. Ja, Gott beschreibt hier Anbetung wie mit einer abzählbaren Hand. Ja, der Daumen ist fürchten, dein Gott fürchten, dass du auf seinen Wegen wandelst, dass du ihn lieben sollst, dass du ihm dienen sollst, dass du seine Gebote halten sollst. Das ist, was Anbetung ausmacht. Nicht nur Musik. Anbetung ist dein ganzes Leben. Alles, was dein Leben ausmacht, macht Anbetung aus. Es geht hier um das gesamte Leben. Es geht darum, Gott zu fürchten, in seinen Wegen zu wandeln, ihn zu lieben, ihm zu dienen, seine Gebote zu halten. Das ist wahre Anbetung. Jeder Aspekt deines Lebens ist hier gefragt. Nicht nur dein Gesang am Sonntag. Alles, was du tust, alles, was du denkst, alles, was du bist. Im Neuen Testament fasst Paulus das einfach zusammen in 1. Korinther 10, Vers 31. Kennt ihr wahrscheinlich alle auswendig. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, ob ihr nun Musik spielt, ob ihr nun singt, ob ihr nun was auch immer macht, das tut was? Alles zur Ehre des Herrn. Die Anbetung Gottes wird in allem, was wir tun, zum Ziel gesetzt. So auch in der Musik in der Gemeinde. Nun, wenn Musik in der Gemeinde ein Teil unserer Anbetung ist, dann bedeutet das nicht nur, dass die Lieder sich letztlich um Gott drehen, was sie sollten, er ist das Objekt der Anbetung, sondern es geht auch darum, dass die Menschen, die diese Musik machen, das auch widerspiegeln, wen sie hier anbeten sollten. Das ist, was das aussagt. Anbetung ist ein ganzes Leben. Und Anbetung sollte auch wirklich das widerspiegeln, was du anbetest. Das Leben von uns kommuniziert, das Leben von Menschen kommuniziert, oder? Ich kann hier vorne stehen und kann ganz große Töne spucken und viele, viele tolle Worte von mir lassen, aber wenn die Leute, die im Hintergrund wissen, ich ganz andere Dinge tue, dann ist meine Sprache nutzlos geworden. Ich kann meinen Kindern kommunizieren, was sie tun sollen. Ich kann viel mit ihnen über Liebe und Hingabe und Freundlichkeit erzählen. Ich kann ihnen Bibelgeschichten erzählen, was Christen alles tun sollten, wie sie barmherzig und gnädig und vergebend sein sollen. Aber wenn ich im gleichen Dreh dann mein Kind anschrei oder es unbarmherzig behandle, dann ist meine ganze Kommunikation dahin gefallen. Und so ist es eben auch mit Musik in der Gemeinde. Diejenigen, die die Musik spielen, sollten das auch widerspiegeln in ihrem Leben, was sie hier spielen und was sie sagen. Und deswegen war diese Organisation in 1. Chronik 16, die David gemacht hatte, so wichtig. Es gab Jüngerschaft, es gab Leiter, es gab Menschen, die auch zu jemandem gesagt haben, hör mal zu, Hananiel, du bist heute, du bist jetzt für die nächste Zeit erstmal, musst dich ein bisschen ruhig halten, vielleicht machst du erstmal ein Weilchen nicht mit, dein Leben muss erstmal organisiert werden. Da gab es all diese Dinge. Weil eben Anbetung nicht nur dieser eine Teil ist, Musik zu spielen, sondern unser ganzes Leben. Wir haben gerade vorher ein Lied gesungen von Keith Getty, In Christus. Vielleicht wussten nicht viele von euch, dass es Keith Getty ist, der das geschrieben hat, zusammen mit Stuart Townend. Und wir hatten mal in der Vorbereitung zum Musikdienst, hatten wir uns etwas angehört zum Thema, wo Keith und jemand, ein Pastor, über seinen Anfang gesprochen hat von der Zeit. Und da hat Keith erzählt, dass bevor er angefangen hatte mit diesem ganzen Musikdienst, und In Christus war das erste Lied sogar, das er geschrieben hatte, hat sein Onkel, auch ein Pastor, ihm folgende Worte mitgegeben. Und die beschreiben genau das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Und die Worte waren, achte darauf, dass dein Glaube immer schneller als deine Musik wächst. Achte darauf, dass dein Glaube immer schneller wächst als deine musikalischen Gaben. Achte darauf, dass du vorankommst, dass dein Glaube da vorne ist und deine Musik hinterherkommt. Es geht nicht darum, dass die Musik nicht wichtig ist oder unsere Gaben nicht wichtig sind. Die sind wichtig. Wir haben ja gerade gesehen, hier geht es auch um Üben und Vorankommen und besser machen. Aber dein Glaube sollte im Vergleich immer schneller wachsen als deine Musik. Und das ist eben, weil dein ganzes Leben Anbetung ist und nicht nur der musikalische Teil. Und diese Frage können wir natürlich auch an uns stellen. Viele von euch sind nicht vielleicht die Musiker in der Gemeinde, die vorne stehen und spielen, aber ihr seid diejenigen, die singen. Wir haben heute Morgen diese Worte gesungen. Glaubst du diese Worte auch und lebst du sie aus oder singst du sie nur? Sind es nur Worte, die du immer wieder mal hörst, weil sie fast jeden Sonntag auf irgendeine Art und Weise kommen? Oder sind es Worte, die wirklich dein Leben prägen und ausmachen? Setzt du wirklich allen Eifer daran, deinem Glauben Tugenden beizufügen und Erkenntnis Gottes und der Erkenntnis Gottes Selbstbeherrschung, der Selbstbeherrschung, das standhafte Ausharren, dem standhaften Ausharren, die Gottesfurcht, der Gottesfurcht, die Bruderliebe und der Bruderliebe, die Liebe? Das ist 2. Petrus 1, 5 und weiter. Das ist, was geistlicher Wachstum beschreibt. Es geht um einen Lebensstil. Ein Lebensstil der Anbetung im geistlichen Wachstum. Wenn wir heute Morgen gesungen haben, in Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind, dann muss das auch für unser tagtägliches Leben was bedeuten. Nicht nur Theologie singen, sondern das ist Realität. Ist das wirklich so in deinem Leben? Okay, in aller Kürze noch, Musik in der Gemeinde hat noch zwei weitere Eigenschaften, die wir schon vorher angesprochen haben. Das kommt aus dem Neuen Testament. Nun, Kolosser 3 könnt ihr schon mal aufschlagen. Musik in der Gemeinde ist ein Verkündiger. Musik in der Gemeinde ist nicht nur Gebot, es ist nicht nur Teil unserer Anbetung, sondern Musik in der Gemeinde ist auch ein Verkündiger. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Der Kontext hier, Kolosser 3, ist Gemeinde. Ja, das ist ein Brief, ein Epistel über die Gemeinde Gottes, wo es hier um Gläubige geht. In diesem Vers haben wir also eine deutliche Anweisung und Beschreibung von, was Musik innerhalb der Gemeinde tun soll, was für eine Eigenschaft sie haben soll. Und das ist, Gottes Wort reichlich in uns wohnen zu lassen. Vielleicht habt ihr euch dann noch gar nicht richtig Gedanken drüber gemacht. Aber das ist, was Kolosser 3, Vers 16 sehr deutlich aussagt. Hier werden zwei Dienste von Gottes Wort beschrieben. Der erste ist natürlich das Lehren und Ermahnen. Lehrt und ermahnt einander. Das ist, wie der Vers anfängt. Also Lehre, die Predigt, Sonntagsschule, Bibelstunde, Jüngerschaft, alles klar, nächster Punkt. Nein, nicht so schnell. Der Vers geht nämlich noch weiter. Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ja, auch das Singen, auch die Musik in der Gemeinde hat diesen Auftrag, den die Predigt und die Bibelstunde und sonst alles andere hat, nämlich, dass Gottes Wort in den Herzen der Gläubigen reichhaltig wohnt. Das ist was ganz anderes als Musik, als Unterhaltung. Das ist was ganz anderes, als nur Hintergrundmusik zu haben oder irgendetwas zu haben, was uns wohlfühlen lässt, wenn wir in die Gemeinde kommen. Gottes Wort hat diesen Auftrag. Sie ist ein Verkündiger. Musik in der Gemeinde ist damit somit kein Unterhalter, kein Lückenfüller, kein Stimmungsmacher, sondern Verkündiger von Gottes Wort. Das heißt, Musik in der Gemeinde soll auch speziell den Verstand und unseren Glauben ansprechen. Musik kommuniziert. Sie kommuniziert auch ohne Worte. Und wir sollten darauf achten natürlich dann, dass die Musik, die wir benutzen und die wir verwenden, auch das kommuniziert, was die Worte ausdrücken sollen. Und hierin liegt das Problem in vieler modernen Musik, aber auch in, nicht nur modernen Musik, auch in der älteren Sachen. Es gibt einfach Lieder, die so geschrieben sind, dass die Musik im Vordergrund steht und nicht die Worte. Das heißt, die Musik macht das Ganze kommunizieren und sie kommuniziert was ganz anderes, als was die Worte kommunizieren. Doch Gott sagt uns, dass die Musik seine Worte lehren soll, und zwar so, dass sie reichlich in uns wohnt. Das bedeutet, dass die Gemeinde Lieder singen soll und Musik spielen soll, das gehört ja zusammen, die theologisch sind, ja, die theologisch ausgerichtet sind. Das bedeutet nicht, dass jedes Lied eine 15-strophige Abhandlung von Grudems neuer systematischer Theologie ist, aber es soll trotzdem so inhaltlich reich sein und so unseren Glauben ansprechen, dass wir wirklich gestärkt werden im Glauben und dass diese Worte in uns reichlich bleiben. Denn wir wissen, was Gottes Worte in uns tun sollen, oder? 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu was? Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und der Vers endet, damit jeder zugerüstet sei für jedes gute Werk. Das ist auch, was die Musik in der Gemeinde hat. Ich habe das Zitat schon oft verwendet, das ist mein ehemaliger Pastor, das uns als werdende Musikleiter damals in der Gemeinde eingebläut. Er hat gesagt, es gibt drei Arten von Liedern. Es gibt Lieder mit guter Theologie, es gibt Lieder mit schlechter Theologie und es gibt Lieder mit keiner Theologie. Und wir wollen Lieder mit guter Theologie singen. Aber was sind Lieder mit keiner Theologie? Das sind einfach Lieder, die christliche Floskeln zusammen zusammenbauen und zusammenpacken, wo Worte vorkommen, die wir schon tausendmal gehört haben, aber die in sich eigentlich gar nichts groß aussagen. Und untermalt sind sie mit ganz toller und ganz gut arrangierter und professionell gemachter Musik. So dass, wenn man diese Lieder hört, man glaubt, das ist unglaublich gut. Nimmt man aber dieses ganze Arrangement weg und spielt sie nur mit seiner Gitarre oder versucht sie einfach nur so zu singen, dann fällt auf einmal auf, hoppla, da ist ja gar nichts dahinter. Das sind Lieder mit keiner Theologie und von denen gibt es heute leider wieder mehr, als es früher mal gab. Wenn die Musik in der Gemeinde also diesen Auftrag hat, Gottes Wort zu lehren und dafür zu sorgen, dass es reichlich in den Menschen wohnt, bedeutet das auch eine ungemeine Verantwortung für diejenigen, die diese Musik in der Gemeinde betreiben. Derjenige, der das organisiert und leitet und auch die, die das spielen. Weil man kann das fast mit einem Prediger vergleichen. Wir erwarten von einem Prediger, dass er uns Gottes Wort gibt. Und zwar so, dass wir erbaut werden und dass wir ihn sehen und dass wir sehen können, dass das, was er sagt, auch wirklich aus Gottes Wort herauskommt. Und ähnlich sollte es mit der Musik sein. Es bedeutet aber auch, dass die Musiker und die Musikleiter eine Charaktervoraussetzung haben sollten, die ähnlich ist wie das, was wir finden für Prediger. 1. Timotheus 3, Titus 1, was geistliche Menschen ausmacht. Und den letzten Punkt noch, auch kurz, die Zeit fliegt. Musik in der Gemeinde sollte auch noch ein Seelsorger sein. Epheser 5, 11 bis 21, und wir lesen hier speziell 19 bis 21. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Epheser 5 ist der Kontext von Leben in der Gemeinde, geistliches Leben in der Gemeinde. Hier wird beschrieben, wie geistliche Menschen aussehen und wie sie leben sollten. Und hier finden wir auch wieder das Thema Musik. Geistliche Menschen singen und spielen Musik. Und zwar wem? Einander. Hier ist eine der Einanderstellen. Eine der Stellen, die beschreibt, was wir einander tun sollen. Was wir gegenseitig tun sollen füreinander. Wenn Paulus hier von Musik redet, dann redet er von einem Zueinander-Singen. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn wir hier stehen und wenn wir singen nicht nur Gott oder den Beamer an, sondern wir singen ja einander, oder? Wir hören einander, wir sprechen von Gottes Wort und von Gottes Wahrheiten und somit singen wir auch einander. Für die Musikleiter und die Gemeindeleitung und auch die Musiker bedeutet das was wirklich Grandioses. Durch die Wahl und die Art von der Musik, die wir singen und die wir in der Gemeinde spielen, sind wir direkt am Heiligungsprozess von anderen Leuten beteiligt. Wir sind daran beteiligt, dass andere Menschen entweder mehr im Glauben gestärkt werden oder weniger. Das ist wirklich eine gewaltige Beobachtung. Die Musik in der Gemeinde ist nicht nur Lehrer, sondern auch Seelsorger. Ich denke, dass jeder das schon mal an seinem eigenen Leib irgendwo erfahren hat, ja, dass in den Tagen, die dunkel sind oder wo es uns nicht so gut geht, dass wir gute Lieder gehört haben, die uns an Gottes Wort erinnern. Wir sind aufgebaut und wir sind erfrischt worden. Das ist nicht nur unsere Erfahrung, das ist auch die Erfahrung von den Gläubigen in der Schrift. Ja, wir denken an Paulus und Silas in Philippi. Was haben die denn im Gefängnis gemacht? Autobiografien geschrieben, weil sie dachten, jetzt ist mein Leben gleich vorbei. Dankesbriefe, nein, was haben sie gemacht? Sie haben gesungen. Sie haben gebetet und sie haben gesungen. Apostelgeschichte 16, 23 bis 25. Und Martin Luther hat auch das mal gesagt. Er sagte, es fließt mir das Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt und aus großen Nöten errettet hat. Das ist auch der Auftrag von Musik in der Gemeinde. Und somit ist die Verantwortung von denjenigen, die die Musik leiten und die Musik wählen, ungemein groß. Wir sind damit beschäftigt, mit dem, was wir tun, Leuten in der Heiligung voranzubringen. Das ist der zweite Dienst der Musik, den wir im Neuen Testament finden. Es ist aktiv an der Heiligung der Menschen beteiligt. Und wiederum, da spielt das Leben die Anbetung der einzelnen Musiker eine große, wichtige Rolle. Und auch das sehen wir hier in Epheser 5 und auch in Kolosser 3, Vers 17, wo am Ende dann steht, und was auch immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das sind geistliche Menschen. Menschen, die geistlich gesinnt sind, die mit ihrem Leben das aussagen, was die Worte auch aussagen. Das ist Musik im Kontext der Gemeinde. Diese vier Stellen, die wir uns angeschaut haben, die sind wirklich ein wichtiger Bestandteil von all diesem, was wir uns anschauen wollen, wenn es um das Thema Musik geht. Es gibt noch andere Stellen, die auch über Musik reden, aber diese Stellen, die sind die prominentesten Stellen. Also wenn ihr euch in eurem eigenen Zeit, in eurem eigenen Studium mal damit beschäftigen wollt, was hat denn Gott zum Thema Musik gesagt? Beschäftigt euch mindestens mit diesen vier Stellen. Mit 1. Chronik 16, mit 2. Chronik 7, mit Epheser 5 und mit Kolosser 3. Und wenn ihr noch mehr Material dazu braucht und mehr Informationen, könnt ihr gerne mich oder auch Daniel oder andere von den Brüdern ansprechen. Wir können euch da noch gerne weiterhelfen, weil dieses Thema geht natürlich noch viel tiefer. Der Fokus der Schrift ist also nicht das, was wir oft den Fokus machen. Wenn wir heute über Musik in der Gemeinde reden, reden wir meistens über Stile und Instrumente. Aber die Bibel redet, anstatt über Stile und Instrumente, redet sie über Menschen und Inhalte. Sie redet über denjenigen, der das spielen sollte und über das, was da rauskommen sollte. Gott hat deutlich über Musik gesprochen und alles andere, was man zum Thema Musik sagen kann, was Gott nicht beschrieben hat, finden wir in Römer 14 beschrieben. Lass uns das noch zusammen lesen. Das ist eigentlich wie alles andere auch in der Bibel funktioniert. Ja, da, wo Gott nichts deutlich direkt dazu gesagt hat, finden wir hier auch in Römer 14 Antworten darauf. Dort steht, Römer 14, Vers 13 bis 19, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise oder eines Instruments oder eines Stils oder irgendetwas, was Musik betrifft, willen betrübt ist, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Wenn Gott nichts über gewisse Dinge gesagt hat, was den Dienst von Musik in der Gemeinde betrifft, oder ganz konkret gesagt, wenn Gott nichts zum Thema Instrumente und Stil gesagt hat, müssen hier nach Römer 14 beide Seiten viel lernen. Und zwar diejenigen, die die Freiheit kennen, in der Vielfalt, die Gott gegeben hat, das auch zu verwenden, darauf zu achten, dass es zur Erbauung von anderen dient und dass diejenigen, die damit ein Problem haben, herausfinden, dass Gott dazu gar nichts eigentlich gesagt hat, sondern das ist ihr Problem. Und sie müssen darin wachsen. Sie müssen vorankommen. Und so müssen beide wachsen. Beide müssen wachsen, um füreinander zu sorgen und zu schauen, dass das, was wir tun, wirklich Gott gefällig ist und nicht eine selbstgemachte, menschengemachte Religion von fass das nicht an und tu das nicht. Paulus hat in Kolosser 2 viel über dieses Thema zu sagen. Lass uns die Musik in der Gemeinde gemeinsam durch die Musik in der Gemeinde Gott erheben und uns gegenseitig zu einem heiligeren Wandel ermutigen. Denn das ist der Fokus, den Gott uns speziell im Neuen Testament gibt. Der Sinn und Zweck von Musik in der Gemeinde. Lass uns noch zusammen beten. Großer Gott, wir loben und wir preisen dich, Herr. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir immer wieder daran erinnert werden, Herr, dass, ja, wenn wir auf dich schauen und das, was du offenbart hast, Herr, dass wir Dinge sehen, die wir vorher nie so gedacht hätten, Herr. Vergib uns, wenn wir mit unserem menschlichen Verständnis, mit unserer Schwachheit an diese Dinge herangehen und oft nicht das erkennen, Herr, was du eigentlich von uns möchtest. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass unser Leben auch das ausmacht, Herr, dass die Worte, die wir singen, dass wir sie auch meinen und dass wir sie auch wirklich leben, Herr, und dass wir auf das schauen, was du gesagt hast und nicht auf das, was wir denken, da stehen sollte. Hilf uns, Herr, dass wir ja, in deine Offenbarung wirklich ernst nehmen, dass wir wirklich wissen, dass dein Wort allgenügsam ist. Hilf uns, Herr, in diesen Sachen, gerade um dieses prekäre Thema Musik in der Gemeinde. In deinem Namen. Amen.